Unser Predigtext heute an diesem ersten Sonntag nach dem Osterfest kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, Verse 1 bis 14. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ereignet sich am See Genezareth. Wenn man als Besucherin oder Besucher des Heiligen Landes diesen See Genezareth besucht, vor allem auch jetzt im Frühjahr zum Beispiel, dann liegt er ja dem Reisenden wie ein blaues Wunder zu Füßen, umgeben von den grünen Höhen der Felder und Weingärten. Es ist der See, an dem auch die Jünger mit ihrem Herrn Jesus Christus so viel Eindrückliches erlebt haben. Wie oft waren sie mit Jesus unterwegs im Schiff auf dem See, oder wie oft standen sie an den Ufern des Sees mit Jesus? Wie oft haben sie dort seinen Worten gelauscht, wenn er zu ihnen oder auch zu den Menschen sprach, die extra gekommen waren, um auf seine Worte zu hören? Hier an diesem See hat er krank geheilt. Hier an den Ufern des Sees hat er Verzweifelte aufgerichtet. Hier an diesem See hat er in nicht allzu großer Entfernung die selig gepriesen, die Leid tragen und die geistlich arm sind. Es sind gute Erinnerungen und gute Erfahrungen, die die Jünger mit diesem See, diesem Ort und eben auch Jesus verbinden. Es waren Hochzeiten, besondere Zeiten in ihrem Leben und in ihrem Glauben. Sie fühlten sich, diese Menschen an der Seite von Jesus, richtig lebendig. Sie fühlten sich mutig und zuversichtlich und hoffnungsvoll. Es war eine Zeit, eine Hochzeit, in der sie ja voller Feuer und Flamme waren für die gemeinsame Sache. Es sind gerade eben auch Erinnerungen an den sie liebten, an den, der zum Fixpunkt ihres Lebens geworden war in den Jahren, in den Monaten, mit denen sie mit ihm gemeinsam unterwegs waren. Erinnerungen an den, der ihrem Dasein einen ganz neuen Sinn und eine ganz neue Perspektive verliehen hat. Erinnerungen an den, der sie das Vertrauen zu Gott, seinem himmlischen Vater und zu den Menschen gelehrt hat. Doch der, den sie liebten, ist nun tot, aus ihrer Mitte gerissen. Mitten aus dieser Hochzeit ihres Lebens, mitten aus der Blüte des Wirkens wirklich herausgerissen, so wie der Tod eben immer Menschen auch aus der Mitte von anderen herausreißt und eine riesige Lücke hinterlässt, auch dieses Mal. Herausgerissen durch einen furchtbaren Justizmord, diesen Tod am Kreuz. Und plötzlich, liebe Gemeinde, merken wir, dass diese Geschichte auch zu einer Geschichte wird für Menschen unter uns, die um einen geliebten Menschen trauern. Denn die Jünger haben genau dasselbe auch erlebt. Und es fällt sich vielleicht gar nicht so schwer, deshalb sich vorzustellen, wie nun diese Menschen dort an diesem See beieinander sind. Gewiss, die ersten Osterereignisse liegen schon hinter ihnen und wir haben gerade am Schluss des Predigttextes gehört, dass es nicht das erste Mal ist, dass sich der Auferstandene ihnen offenbart. Aber noch scheinen die Jünger zumindest in dieser Situation irgendwie unberührt von diesen Osterereignissen zu sein. Noch scheint es sich noch nicht richtig in ihren Köpfen und Herzen durchgesetzt zu haben, was dort wirklich an Bahnbrechenden passiert ist. Es sind für sie immer noch Tage der Verlassenheit, Tage noch ohne Sprache, Tage noch mit leeren Köpfen und leeren Herzen, ganz offensichtlich. Weißt du noch, wie es damals gewesen ist, als er noch bei uns war, hier an diesem See, haben sich die Jünger vielleicht jetzt in diesen Tagen auch gefragt, weißt du noch, wie sich die Menge dort am Ufer drängte, wie Jesus nur noch Platz im Schiff gefunden hat, um zu den Menschen zu sprechen und zu predigen? Weißt du noch, das ist ja ein allgegenwärtiger Satz, wenn wir uns an einen Toten erinnern, und das ist ja auch gut so, weißt du noch? Da geht es ja auch darum, Erinnerungen zu pflegen, ein wichtiger Teil auch der Trauerarbeit. Weißt du noch, das kann aber für mich auch ein Satz sein, wenn ich vielleicht, ohne einen Menschen verloren zu haben, möglicherweise um irgendwelche vergangenen Lebensmöglichkeiten trauere. Weißt du noch, kann auch ein Satz sein, in dem sich bei mir die Vergangenheit verklärt und die Zukunft in ganz dunklem und hoffnungslosem Licht erscheint. Weißt du noch, kann also immer auch ein Satz sein, bei dem ich nach rückwärts gewandt lebe, bei dem ich mich von den Dingen gefangen nehmen lasse, die gewesen sind und nicht von denen, die da kommen werden. Und es scheint in dieser Geschichte genauso, als ob die Vergangenheit sich wie eine Last auf die Herzen dieser Menschen gelegt habe. Die Vergangenheit ist in diesem Fall viel stärker als die Zukunft. Und die Frage liegt irgendwie in der Luft für diese Menschen, lässt sich dieses Vergangene noch einmal beschwören? Müsste man eigentlich nicht irgendwie auch das Vergangene loslassen und lernen, die Zeit neu zu ordnen? Gewichtige Fragen. In diesem Augenblick steht einer, es ist Petrus, auf in unserer Geschichte, der diese Untätigkeit offensichtlich am wenigsten lange aushält und zu seinen Freunden sagt, Leute, ich gehe jetzt fischen. Petrus hält diese Bewegungslosigkeit, dieses nach hinten ausgerichtet sein, offensichtlich nicht aus. Er ist einer, der Initiative ergreift und das ist, wie ich finde, sehr bemerkenswert und das verdient auch Anerkennung. Es ist einer, der sich offensichtlich nicht nur auf die Vergangenheit und nicht nur auf die Erinnerungen festlegen möchte in diesem Augenblick. Petrus will fischen gehen. Aber nun gut, eben fischen gehen, weil das ist seine Welt, das ist das, was er kennt als Fischer. Eigentlich also auch noch rückwärts gewandt. Er unternimmt etwas, was er kennt, was er früher immer gemacht hat, und er unternimmt es auf eigene Faust. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Jünger vielleicht auch ganz froh gewesen sind über diese Initiative, auch über diese mögliche Ablenkung jetzt in dieser Tristesse dieser Geschichte. Man möchte vielleicht auch heute noch diesen Tonfall mithören in der Fantasie, als diese Freunde dann zu Petrus sagen, ja, dann gehen wir halt mit. Und dann gehen sie ans Ufer, steigen in ihre Boote, schieben sich vom Ufer ab, fahren hinaus auf den See in dieser Nacht, aber die Netze bleiben leer. Sie fangen nichts. Die Mühe der Jünger in dieser Nacht auf dem See ist vergeblich. Sie fangen nichts. Eine durchwachte Nacht, die umsonst bleibt. Das passt offensichtlich zum bisherigen Verlauf dieser Geschichte, liebe Gemeinde. Und auch hier, finde ich, holt sie uns sehr schnell ein. Denn das kennt ja manche von uns auch. Durchwachte Nächte, die am Morgen dann doch irgendwie trotzdem vergeblich zu sein scheinen. Weil sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Weil die Probleme nicht gelöst sind. Alles scheint den Jüngern in dieser Geschichte in diesem Augenblick nach dieser Nacht irgendwie durch die Hände zu rutschen. Es will ihnen einfach nichts gelingen. Vergebliche Tage, vergebliche Nächte und leere Netze. Liebe Gemeinde, vielleicht gehört das zum Leben auch dazu. Ja, nicht nur vielleicht. Nein, es ist so. Es gehört zum Leben auch dazu. Ich wage zu behaupten, einen Schritt weiter, wer nichts weiß von diesen vergeblichen Nächten und diesen leeren Netzen im Leben, dem fehlt vielleicht auch etwas. Es ist ja vielleicht wie eine noch nicht gefundene Tiefe und Dimension eines Lebens. Keinen Mangel haben kann auch ein Mangel sein. Und wer immer Erfolg hat und dem immer alles gelingt im Leben, dem fehlt dann möglicherweise auch etwas ganz Wesentliches. Manchmal kann man das dem Gesicht und den Worten eines Menschen auch abspüren. Du hast noch nie eine vergebliche Nacht gehabt. Du weißt nicht, wie das ist, wenn das Netz leer ist. Du hast noch nie das Boot nach vertaner Mühe am nächsten Morgen wieder auf das Ufer geschoben und den neuen Tag begonnen, ohne etwas in den Händen zu haben. Liebe Gemeinde, vergebliche Nächte und vergebliche Tage gehören aber in vielen Leben einfach dazu. Und es kann auch sein, dass wir vielleicht auch barmherziger und leichter miteinander umgehen, wenn wir uns das selber auch eingestehen und wenn wir uns das auch zugestehen. Denn wer nur Glück hat im Leben, kann schnell auch ein harter Mensch werden. Ein harter Mensch und manchmal auch ein nasser. Ich glaube, das ertragen wir jetzt einfach mit großer Souveränität. Nur ihr von der Technik müsst ein bisschen aufpassen. Ich sage zu meinen Kindern immer, Wasser tötet in der Regel nicht. Von daher, wir machen einfach fröhlich weiter. Ja, ich mache meinen Punkt zu und ansonsten. Vergebliche Nächte, vergebliche Tage und dass sie wichtig sind im Leben. Da war ich gerade eben stehen geblieben. Aber das bedeutet ja nicht nur ein Stück Reife des Lebens, sondern manchmal kann mich das ja auch ganz tüchtig durcheinander bringen. Es kann ja für mich auch Abgrund bedeuten. Es kann für mich ja auch Zweifel bedeuten, auch im Glauben, wenn ich in eine solche Situation geführt werde. Da zählt einer die Stunden, bis der Morgen kommt und es ändert sich nichts. Die Nacht ist vertan und die Ruhe versäumt und der Tag beginnt und er hat immer noch seine Last. Beispiele. Da fragen sich zum Beispiel Eltern, was geblieben ist von dem Glück der Jahre mit dem eigenen Kind. Dort geht es jetzt hin, allein und selbstständig und vielleicht auch ganz anders, als die Eltern sich das gewünscht haben und als sie es gerne für ihr Kind geordnet und geregelt hätten. Und jetzt braucht dieses Kind scheinbar die Eltern nicht mehr. Und das sich einzugestehen, das ist eine harte Sache. Oder da geht einer in den Ruhestand nach vielen Jahren der Arbeit, legt die bisherige Arbeit aus der Hand und es ist, wie wenn er aus einem Traum erwacht und er sich fragt, was ist eigentlich geblieben aus der ganzen Hetze, der ganzen Mühe und dem vollen Kalender. Kann es sein, dass am Ende eben doch 1000 kleine Erfolge doch ein leeres Netz ergeben? Und Sie, liebe Gemeinde, können aus Ihrer eigenen Lebenswirklichkeit ja auch solche Geschichten erzählen und sie hinzufügen. Und in dieser Nacht fingen Sie nichts, heißt es hier. Die Netze blieben leer. Das holt uns ein. Knirschend läuft das Fischerboot am nächsten Morgen auf das Ufer. Ein paar verlassene Fischer steigen enttäuscht an Land. Es ist, liebe Gemeinde, der kritische Augenblick in dieser Geschichte. Es ist der Augenblick, wo sich dann einer auch auf die Steine dort am Ufer setzen kann und zurückschauen kann auf das Wasser und es geht die Sonne auf und trotzdem fragt er sich, was soll's denn nun noch? Im Fall der Jünger, was soll's denn nun noch eigentlich ohne ihn, ohne Jesus? Und hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Ist es nicht Zeit, vielleicht auch alles hinzuschmeißen? Auch das mit dem Glauben zum Beispiel. Und dann, liebe Gemeinde, da kommt da ein Satz in dieser Geschichte, ganz unvermutet, ganz unscheinbar und doch umwälzend. Es sind eigentlich nur 10 Worte, die diese Geschichte plötzlich in ein völlig anderes Licht tauchen. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger meinten, sie seien allein, als sie ins Schiff gestiegen sind und sie hinausfuhren in der Nacht zum Fischen und die Netze leer blieben. Sie meinten, sie seien allein, als sie heimkehrten mit leeren Netzen. Und in Wirklichkeit stand er schon lange dort am Ufer und war mit dabei und hatte alles immer auch vor Augen. Er wartet dort am Ufer auf die Gescheiterten. Er wartet dort am Ufer an die Enttäuschten, an die mit vergeblichen Erfahrungen, an die Fertigen. Und wir staunen, denn die erfolglosen Fischer wissen zunächst noch gar nicht, mit wem sie es da zu tun haben. Jesus ist also offensichtlich auch dann und dort schon da, wo er noch nicht erkannt ist. Er ist offensichtlich auch dort und jetzt schon da, wenn ich ihn noch nicht bekannt habe. Wenn ihn mein Glaube noch nicht erfasst hat und wenn ihn meine Glaubensentscheidung noch nicht ergriffen hat. Das finde ich ganz wichtig, liebe Gemeinde. Es mag sein, bei uns auch, dass wir belastet, dass wir bedrückt sind, dass wir durch so manche Vergeblichkeit der Nächte gegangen sind, wo wir uns manchmal auch einsam und alleine vorkommen und dann doch durch diese Geschichte erfahren, gerade auch in dieser Situation, in diesen Augenblicken, wo ich es nicht für möglich gehalten hätte, war er eben auch schon da. Den, der heimkehrt mit leeren Händen und traurigem Herzen, empfängt der Herr. Und es ist der Auferstandene. Es ist eine Ostergeschichte. Und ich glaube, liebe Gemeinde, eine Nacht, von der man das weiß, dass Jesus als der Auferstandene am nächsten Morgen am Ufer steht und auf einen wartet, wenn man das weiß und ahnt, dann ist eine Nacht anders. Auch eine durchwachte Nacht. Und wenn man das weiß, dann ist die Nacht auch anders, wenn man ahnt, dass dort Jesus am Ufer steht und das Schicksal mit einem teilt. Die heimkommen mit leeren Händen und leeren Netzen, empfängt der auferstandene Christus. Die Nacht, die Dunkelheit, auch des Todes, auch der Trauer verändert sich, wenn man ahnt und weiß, dort steht Jesus am Ufer und empfängt mich. Gerade auch in der Begegnung mit dem Tod. Eine Ostergeschichte, das heißt, diese Geschichte spricht bestimmt und natürlich auch zunächst von unseren Lebenskrisen, die wir eben alle auch durchmachen, aber sie redet auch von Leben und Tod und sie wendet nun als Ostergeschichte diese Reihenfolge, diese scheinbar unabänderliche Reihenfolge um. Nicht Leben und dann Tod, sondern umgekehrt nun Tod und dann Leben. Seit dieser auferstandene Herr diesen trauernden Jüngern an diesem Morgen am Ufer des Sees begegnet. Nicht Hoffnungslosigkeit, nicht Vergeblichkeit am Ende, nein, sondern Hoffnung, ein neues Beginnen, ein neues Aufbrechen unter Gottes Angesicht. Das ist die Verheißung des Ostermorgens, es ist die Verheißung auch des Morgens in dieser Geschichte. Und die Jünger erleben es ja nun im Fortlauf der Geschichte, dass sie von Jesus wieder zum Fischfang eingeladen werden und dann die Netze plötzlich brechend voll sind und anschließend auch zum Essen. Jesus knüpft dann das Abendmahl an, das er vor seinem Tod mit seinen Jüngern ja auch zusammen erlebt hat. Das heißt, hier entsteht nun Ja, eine Umfokussierung sozusagen. Der Blick der Jünger wendet sich durch das Eingreifen Jesu, durch diesen neuen Fischzug und durch dieses Mahl mit dem Herrn. Jetzt nicht mehr weißt du noch, sondern jetzt, was wird uns erwarten? Was ist unser Auftrag? Wohin sendet uns Jesus? Was liegt in der Zukunft vor uns? Wo werden wir jetzt seine Kraft erfahren, indem wir aufbrechen und die Initiative ergreifen? Jesus schenkt ihnen seine Nähe, erneuert seinen Auftrag an sie, lenkt ihren Blick weg von der Vergangenheit in eine neue, hoffnungsvolle Zukunft. Und das alles darf geschehen, denn da es aber Morgen war, stand Jesus, der Auferstandene, am Ufer. Amen.